Okay, wir können langsam wieder den Platz finden. Wir haben einen sehr fotogenen Enkel. Liam heißt er. Und da hat uns deutlich, ja, da hat uns, nee, das ist okay. Da hat uns jemand möchte mithören und davon da so weit entfernt geht das nicht. Und Liam, das hat mit uns rumgespielt. Er übt Gesichtsausdrücke. Und der, wie alt ist er?
Zweieinhalb.
Ja, das ist interessant. Okay, ich gehe aber zurück zu dem, wo wir aufgehört haben. Wenn ich das... Das war das Letzte, was wir hatten. Also Gottes Wort und Gebet und der Geber des, also ich gehe jetzt einen Schritt weiter, also Gottes Wort ist natürlich das Allerwichtigste, dafür kriegen wir unsere Informationen. Wir wissen, dass das Gottes Wort laut 1. Timotheus 3, 16, 17 zu allem gut ist, zu allen guten Werken gut ist und zu allen aller Lehre gut ist und zur Ermahnung gut ist. Und das ist natürlich auch für die Erziehung und auch für uns sehr wichtig als Eltern, auch in der Erziehung, wenn wir daran denken. Aber weitergehend, wir sollen unbedingt in folgenden Bereichen wachsen, in der Liebe zu Gott, in der Buße und Sünde und echter Demut. Gott hingegeben leben, das ist etwas, was die Kinder natürlich und wir auch alle wahrnehmen müssen. Wir können nicht etwas sagen und etwas nicht tun. Ich habe versucht, meinen Kindern, wir haben zuerst in einem ziemlich großen Haus gewohnt, hier in Berlin. Und aufgrund von Herrn Willoughby, der hatte mir damals gesagt, hey, wir brauchen ein großes Haus, weil wir die Hauskreise alle bei uns haben sollten und Leute zum Gebet. Und wir haben ihn natürlich absolut vertraut und haben das auch gemacht. Und dein Vater. Und das war auch richtig, was er gesagt hat, aber dann haben wir realisiert, dass unsere Kinder das so gern mochten, dass sie jeder ihr Zimmer hatten, dass sie dachte, das ist ganz normal. Du hast, jedes Kind hat sein Zimmer und wir haben ein Spielzimmer dazu noch und dann noch unten hat mein Vater dann eine große Bibliothek und sein Büro und das gehörte eigentlich zum normalen Leben dazu. Dann sagten wir, ich kann Ihnen noch so viel erzählen von genügsam zu sein. Wenn wir nicht selber genügsam sind, kannst du das vergessen, da kannst du nichts machen. Daraufhin sind wir eben in die Prenzlauer Allee gezogen, gleich neben die Bahn. Da waren, es war, wie viele Zimmer? Ich weiß gar nicht, wie viele Zimmer wir hatten, glaube ich, drei Zimmer. Ne? Ich glaube, drei Zimmer, aber die waren groß, aber es hatte nicht jeder mehr sein eigenes Zimmer. Auf einmal mussten sie alle vier in ein Zimmer schlafen. Wir haben nur eine Zwischendecke reingezogen und dann hat mein Schwiegervater, fand das auch gut, der hat sich auch noch da eingenestet, da waren nicht zu fünft in ein Zimmer. Und ja, und dann hat man auf einmal, und nach dieser Situation, nachdem sie da mehrere Jahre, wir waren zwei Jahre da, glaube ich, und dann sind wir umgezogen, dann wollten die nicht mehr alleine in ein Zimmer sein. Denn realisierten, hey, das ist gar nicht so cool, alleine zu sein. Und aber wir konnten nicht, weißt du, wenn du sagst, hey, sei genügsam und selber fährst du Mercedes und selber isst du jeden Tag im Restaurant, dann kannst du das nicht sagen. Und so ist das auch mit unseren Kindern, die sehen, wenn du etwas sagst und etwas denen erklären willst, am besten ist das, wenn du denen das vormachst. Und zum Beispiel, wenn wir sagen, Gottes Wort ist mir wichtig, aber sie sehen dich nie, Gott, die Bibel lesen oder sehen dich nie wirklich, wirklich im Wort Gottes zu studieren, dann fragen sie sich auch, wie wichtig ist es denn dir wirklich? Oder wenn du über Gebet sprichst, aber sie sehen nicht, dass du sie betest. Oder ich liebe meine Frau, aber sie sehen niemals, dass ich sie in den Arm nehme oder sie küsse oder dergleichen. Dann ist es für die, sorry, dass... wir haben das nie erlebt, das muss nicht so wichtig sein. Und das auch mit der Hingabe zu Gott ist das eben der gleiche Punkt. Wenn wir das nicht als an die erste Stelle stellen in unserem Leben, ja, dann werden die Kinder uns das auch nicht abnehmen. Und Erziehen ist wirklich etwas Vorleben. Beständiges Gebet, selbstlose Liebe aufopfern. Was bedeutet das? Sind wir bereit, Dinge selber aufzugeben, um der Liebe der Kinder willen? Das kann man natürlich verschieden interpretieren oder verschieden umsetzen. Aber die Tatsache ist, wenn ich zum Beispiel meine Kinder sage, ich liebe sie und ich bin immer für dich da, aber wenn sie dann wichtige, zum Beispiel in der Schule, wenn sie dann wichtige Veranstaltungen haben und ich gehe da nicht hin, dann sagen die, du bist ja nicht bereit, ein Opfer zu geben. Oder wenn immer meine Termine mit der Arbeit Vorrang haben, vor ihren Terminen, sprich, wenn sie mich sehen wollen, dann werden sie mir das nicht abnehmen. So hat mal ein Professor von mir, Dave Duhl, der ist, glaube ich, um 3 Uhr morgens aufgestanden, weil er sagte, ich arbeite das, was ich machen muss, bevor meine Kinder mal für Familie wach sind, damit ich, wenn sie wach sind, Zeit für sie habe. Da dachte ich, wow, das ist ja Wahnsinn, was er da macht. Aber der Punkt ist, er hat eine behinderte Tochter gehabt, die brauchte sehr viel Zuneigung und er konnte mit ihr am besten umgehen. Und die hatten noch 4 andere, ich glaube, eine Tochter und 3 Söhne. Ne? Und ich habe das erst nicht richtig wahrgenommen, was er da gesagt hat. Ich sagte, muss das echt machen? Und dann sagte er, ja, ich muss das machen. Ich gehe mit ihnen lieber abends ins Bett. Und die sehen mich und ich habe Zeit, wenn sie aus der Schule kommen, dann bin ich da für sie, dann kann ich sie abholen oder bin für sie da. Und das war seine Umsetzung von dieser Sache, aber es ist nicht für jeden, nicht jeder kann das machen. Aber der Punkt war einfach für ihn sehr wichtig, er kann nicht etwas sagen und dann nicht etwas tun. Und er hat gesagt, für mich ist das so wichtig, dass ich meine Zeit, meine Familie an erste Stelle stelle. Und das möchte ich auch muss man natürlich richtig darstellen, aber an erste Stelle stellen in meinem Leben, dann muss ich auch mich bereit sein, dafür zu opfern. Und ja, das ist einfach wichtig. Zum Beispiel, wir haben versucht, so viel wie möglich die Dinge ernst zu nehmen, wenn unsere Kinder bestimmte Veranstaltungen oder Sachen hatten. Nicht immer hat das geklappt und manchmal hat man dann von seinem Sohn gehört oder von seiner Tochter gehört oder mein Sohn, der ist so nebenbei, hey, du hast nie Zeit für mich, du hörst nie zu. Und dann habe ich gesagt, das stimmt aber nicht, ich bin eigentlich ziemlich viel da als Vater. Ich habe sehr viel zu Hause gearbeitet. Was meint er damit? Warum sagt er das, dass ich nie da bin? Du hast nie Zeit, wenn ich dich brauche, das wollte er nur sagen. Du hast die Zeit, wenn du die Zeit mir geben willst, wenn du Zeit hast, aber nicht, wenn ich dich brauche. Und er wollte einfach, dass ich bei seinen Veranstaltungen, er hat damals Bogen geschossen und da wollte er, dass ich dabei bin. Du warst hauptsächlich damit, bis ich dann einmal gesagt habe, okay, jetzt muss das wirklich machen, ich muss nicht davon nur sprechen. Und dann sind wir eben zu einer Veranstaltung gefahren und die war mehrere Tage und da bin ich ja mitgefahren, habe alle anderen Sachen abgesagt. Aber die Sache ist eben, unsere Kinder wollen Zeit mit uns verbringen. Niemand wird ein Kind sagen, ich hatte nicht ein groß genuges Zimmer, wo ich klein war. Die werden eher sagen, also weil die Eltern so viel arbeiten, dass sie ein großes Haus haben, große Autos und weiß ich was alles Großes haben, aber ein Kind wird nie zu den Eltern das sagen, hey, mein Zimmer war nicht groß genug. Die werden sagen, wo warst du, wo ich dich brauchte? Die wollen mit Zeit mit den Eltern verbringen und deshalb ist das, die Arbeit darf nie das Allerwichtigste sein. Okay, und deshalb auch beständiges, die müssen einfach sehen, wie wir uns Gott gegenüber verhalten, selbstlose Liebe aufopfernd sein, auch in Bezug auf ihre Prioritäten. Nicht, das sind die wichtigsten, aber sie müssen sehen, dass wir bereit sind, uns zu opfern. Geistliches Wachstum ist natürlich extrem wichtig, dass wir auch für das geistliche Wachstum sorgen und das in Bezug auf natürlich auch auf Gemeinde. Wie fördern wir geistliches Wachstum in unserer eigenen Familie? Natürlich kann man sagen, Andachten, aber das ist nicht die einzige Art und Weise, sondern wir müssen in eine Gemeinde gehen, die wirklich die Bibel lehrt. Mich haben immer viele Schüler gefragt, wann soll ich meine Gemeinde verlassen? Ich sage, du musst dir die Frage stellen, kannst du in dieser Gemeinde geistlich wachsen? Nicht, dass du alle mit allem übereinstimmst. Das ist nicht, was ich sage. Ich sage, siehst du, dass deine Kinder, deine Frau geistlich genährt wird in dieser Gemeinde? Wie in Kolosser 1, Vers 28 oder Epheser 4, Vers 11 bis 16. Siehst du, dass da ein Wachstum ist in den Kindern und siehst du geistliche Frucht entstehen? Wird das gefördert oder werden die nur hingehalten? Ist das nur ein, oder einige Gemeinden auch hier in Berlin, die ich erlebt habe, die haben sich sehr stark um sich selbst gedreht. Da war kein nach außen gehen Wachstum, auch nicht Wachstum in andere Leute zum Glauben kommen. Und dann ist natürlich die Frage, gibt es eine andere Gemeinde, wo ich geistliches Wachstum erfahren kann, wo ich mitwirken kann, wo ich meine Gaben einsetzen kann, wo ich gefördert werde? Gibt es andere Gemeinden, die das tun? Und wenn nicht, dann ist das natürlich extrem schwer. Dann kannst du nicht sagen, ich gehe einfach weg und bin keine Gemeinde. Das ist nicht die Antwort. Aber das Wichtige an der Sache ist, dass wir uns als Eltern wirklich darum kümmern, dass das geistliche Wachstum Priorität ist. Warum ich das sehr betone, auch jetzt gerade, wenn wir eine Entscheidung treffen, irgendwo hinzuziehen, in irgendeinen Ort, dann müssen wir uns orientieren, nicht an, das ist ein schönerer Platz, das ist ein schöneres Haus da, sondern kann ich da geistlich wachsen? Ist da eine gute Gemeinde, die unsere Familie fördert und uns fördert, wo wir uns einsetzen können, wo wir wirklich ein Teil des Organismus der Gemeinde sein können? Und das ist extrem wichtig. Natürlich müssen wir als Eltern auch bereit sein, alles zu tun. Und was ich meine bei alles tun, ist wirklich alles tun wollen. Wir sind bereit, den Kindern die biblischen Grundwahrheiten beizubringen, im Einzelnen, im Ganzen als Gruppe, aber auch uns zu investieren da rein. Also Cheryl hat abends, unsere Kinder sind eigentlich abends nach der Schule zurückgekommen. Wo sie kleiner waren, war das einfacher, da hat man einfach zusammen im Bett gesessen, sozusagen alle auf dem Bett gesessen, einer hat ein Buch gelesen, vorgelesen, erklärt und wir haben die Bibel zusammen studiert und Dinge getan. Aber wenn die in der Schule kommen, jeder hat kommt zu verschiedenen Zeiten aus der Schule, dann war das meistens das Gespräch am Bett oder kurz bevor sie ins Bett gegangen sind, ist Cheryl zu den Mädchen zusammen oder einzeln hingegangen und hat mit denen gesprochen und ist ein bisschen individuell abgelaufen. Und wenn sie wirklich was auf dem Herzen haben, war das meistens, wo wir schon im Bett waren. Dann klopft das an der Tür. Wir versuchen so um 11 Uhr zu schlafen, 10, 11 Uhr an der Tür und dann Mutti, Vati, ich möchte euch was fragen oder möchte ich euch was sagen oder dergleichen. Und dann gingen die Gespräche.
Das ist mehr so
Teenager-Alter. Dann gingen die Gespräche oft bis 1, 2 Uhr morgens. Und ich sagte, dann irgendwann habe ich gesagt, ja, das ist 1 Uhr morgens. Das war schon. Und dann ging, ich denke immer, meine Augen gingen zu. Und die denken, hörst du noch zu, Vati? Ja. Ich höre noch zu, aber ich verstehe nichts mehr. Aber die Sache ist eben, wir müssen eben alles tun, was wir können, um Kinder zum geistlichen Wachstum. Und ich jetzt spreche nicht über die Details, es ist einfach nur diese Einstellung vom Herzen. Was ist das Größte, was wir den Kindern geben können? Elterliche Zuneigung und Jüngerschaft wirklich. Ihn, den Herrn und das Leben des Herrn und Gott groß machen, die Bibel groß machen und dass wirklich nichts ist zu wertvoll, um das zu tun. Kein Einsatz ist zu groß. Oder?
Nee, kein Einsatz ist zu groß.
So, schicken wir sie einfach zum EBTC. Das ist das ganz Einfachste. Richtig? Und einfach zur EBTC, ein Jahr EBTC, dann hast du schon. Nein, das haben wir nicht gemacht. Aber, ja. Verbindlich deinem Ehepartner gegenüber Verbindlichkeit in der Einzigartigkeit ehelicher Beziehung. Das nochmal, das zu betonen, Elterliche Erziehung hängt davon ab, wie die Beziehungen zwischen Mann und Frau sind. Das ist die Rolle des Mannes und Frau ist sehr wichtig. Diese ganzen Stellen, die ihr hier seht, hängen damit zusammen, wie wichtig die eheliche Beziehung ist und dass sie eine Priorität ist. Und viele von uns denken, das ist vielleicht nicht so wichtig oder das ist, hat keinen Einfluss auf die Erziehung. Es hat einen riesen Einfluss auf die Erziehung. Ich würde am liebsten euch einen Brief, oder Cheryl, du kannst den Brief vorlesen, einen Brief vorlesen, den, und zwar geht es darum, eine Mutter, die eben erlebt hat, dass ihr Kind, dass ihr Mann nicht wirklich, ich muss sehen, wie ich das finde, sorry, ich mache mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz ausziehen. Da geht es darum, wie wichtig die elterliche Beziehung ist und wie wichtig es ist, dass ein Vater seine Aufgaben im Haus wahrnimmt und und die Mutter das Gleiche tut. Und ich bin ganz...
Ich hab was zu sagen,
wenn ja, mach das, hau rein, gut.
Ich denke, es ist sehr oft bei Frauen, dass sie denken, ja, meine Priorität ist wirklich bei den Kindern. Und das ist eine große Priorität. Aber sie findet sehr oft, dass diese Liebe zu Kind ist, sollte größer sein als die Liebe zu ihrem Ehemann. Und ich möchte einfach betonen, dass es nicht so ist. Es ist am besten, das ist biblisch, wenn die Ehebeziehung Priorität hat. Es gibt immer wieder Zeit, ich denke, die Zeit, die eine Mutter investiert mit den Kindern, ist sehr oft viel mehr Zeit, wenn man die Uhr anguckt. Man ist ja besonders beim kleinen Kindern am Windeln wechseln und stillen und ja, rüpsen und die ganzen Sachen. Aber innerhalb einer Familie, wo es dem Mutter und Vater nicht gut geht, wenn die Ehebeziehung nicht wichtig ist oder zweit- oder drittrangig, wird alles, was man schaffen möchte, wird es nicht sehr gut klappen. Weil es ist zuerst biblisch gesehen, dass die Ehe hat Priorität, aber zweitens haben Kinder auch eine Sicherheit, da, wo sie wissen, dass meinen Eltern gut geht. Ja, ich weiß auch, dass es gibt ja Familien, wo das nicht so ist, wie das in der Bibel steht. Und man kann nur sein Bestes geben. Aber es ist sehr oft ein falsches Verständnis, wo Frauen denken, ich muss meine Kinder mehr lieben als mein Mann oder mehr als alles andere. Und ich möchte das nur als ja, das wollte ich nur sagen.
Ich versuche das. Es war ein Brief, den eine Frau geschrieben hat an einen bekannten Pastor über die darüber, dass die Väter zu Hause fehlen, dass die Väter nicht ihre Verantwortung wahrnehmen als Vater. Und es ist, was die meisten von uns vielleicht nicht begreifen ist oder wissen, ist, dass ein Vater durchschnittlich 15 Minuten pro Tag mit seinem Kind verbringt. 15 Minuten pro Tag mit seinem Kind verbringt. Und das hat natürlich Auswirkungen, wenn das der Durchschnitt ist. Und ich brauche das nebenbei gesagt nicht. Und genau das wollen wir, ich wollte einfach nur mal sagen, wie sich wie das aussieht bei den meisten Leuten. Und das ist nicht irgendwas nur eine das ist nicht nur eine Situation, die nebenbei so läuft, weil wirklich viele Väter ihre Aufgaben nicht wahrnehmen. Aber die Tatsache ist, das ist die Realität heutzutage, dass viele Väter sehen ihre Verantwortung als Vater nicht mehr. Und weil sie die nicht wahrnehmen, haben die Kinder und die Männer, die Jungs, keine Vorbilder mehr zu Hause. Und weil sie diese Vorbilder nicht haben, machen sie natürlich auch dumme Sachen. Und das Gleiche ist natürlich auch Beispiel, dass ein Vater nicht zu Hause ist und auch nicht ein Vorbild ist seinen Töchtern gegenüber, wie man, weil sie nicht erleben, wie er mit seiner eigenen Frau umgeht und sich auch nicht richtig verhält und der Rolle des Mannes, des Leiters nicht wahrnimmt. Und dadurch wird auch erleben die Töchter Dinge, die sie dann Sachen machen lassen, die wirklich nicht Gottes ehrfürchtig sind. Und ich versuche, diesen Brief zu finden. Ich hatte den auf und verstehe nicht, dass er nicht hier ist. Aber wie Technik so ist, ist, dass ich muss ihn finden, ich muss die nächste einfach nächste Mal zeigen oder vorlesen. Wie dem auch sei, wichtig ist einfach, dass wir verstehen, dass ich muss das gut wieder rein, Plug-in und ganz kurz Bildschirm. Achso, darum. Referendum. Okay. In 1. Mose 2,24 ihr könnt es mal aufschlagen, das sind einige Stellen, die sehr wichtig sind, die wir einfach als Grundlage haben müssen, im Hinterkopf haben müssen, damit wir verstehen, worum es geht, auch in der Erziehung, wie wichtig es ist. Und dass Gott spricht, dass Gott die Familie geschaffen hat, auch die Ehe geschaffen hat. Da steht am Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Es geht auch darum, dass das eine einzigartige Beziehung ist. Sie sind von Gott geschaffen, sie ist von Gott gemacht. Das ist Gottes Plan und danach soll es gehen. In Maleachi Kapitel 2 könnt ihr auch mal, das ist also das letzte Buch vom Neuen Testament, wo Maleachi darauf hinweist, dass Gottes, dass die Ehe was Besonderes und von Gott Gegebenes ist. Kapitel 2, Maleachi 2, Vers 13 bis 16. Ich lese vor. Und so, ist das richtig? Maleachi 2, Vers 13 bis 16, ja. Und zum anderen tue ich auch das, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, sodass er sich nicht mehr zum der Opfergabe verwendet und sie nicht mit Wohlgefallen aus euren Händen annimmt. Und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge zwischen dir und deiner Frau, deiner Jugend und der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes ist. Und er hat sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn, und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichen Samen, so hütet euch denn in eurem Geist und nimmt, niemand werde der Frau seiner Jugend untreu, denn ich hasse Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr, der Herrscher. Und darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Also hier sagt er, Gott nochmal, und die Bibel macht ganz deutlich, dass eine Ehe was sehr, sehr Besonderes ist und als solches soll man sie auch behandeln. Er sagt auch nochmal in Sprüche 15, und es ist wichtig, dass wir diese Dinge uns vorlesen, uns bewusst machen, dass Gott die Ehe als was ganz Besonderes immer hingestellt hat und er hat die Verantwortung der Ehe ich muss nochmal Sprüche 5, Vers 19 oder 15 bis 19. Trink Wasser aus deinen eigenen Zisternen und ströme aus deinen eigenen Brunnen, soll sie deine Quelle auf der Straße ergießen, deine Wasserbecher auf den Plätzen, sie soll dir allein gehören und keinem Fremden neben dir, deine Quelle sei gesegnet und freue dich an der Frau deiner Jugend, die liebe Hinden Die anmutige Gemse ihrer Brust soll dich allein sättigen und ihre Liebe soll es, sollst du stets entzückt sein. Und es geht noch weiter. Der Punkt ist aber ganz deutlich, man ist verheiratet zu einer Frau und die Treue der Ehe ist extrem wichtig. Und vielleicht nur mal zwischendurch, bevor ich zu Epheser 5, 22 bis 33 darauf eingehe. Ich war mehrmals Zeugen einer Situation, wo Kinder eines geschiedenen Ehepaars gegenwärtig waren. Und in der einen Situation, Sharon und ich waren zusammen damals, war eine gewisse Feier da und da hat der Vater gesagt, ich bin froh, dass wir uns erst getrennt haben, wo ihr älter wart, das hat euch ja nicht so viel ausgemacht. Und in dem Moment ist die Tochter, und das war eine große Gesellschaft in Hamburg, die Tochter explodiert und sagte, was denkst du, Vati, seitdem du dich getrennt hast von Mutti, hast du mein Leben zerstört. Ich habe eine falsche Sicht über Ehe jetzt bekommen. Man kann sich nicht einfach trennen. Du hast eine Verpflichtung, bist du eingegangen. Und du bist, und die haben dann weitergesprochen, ich habe das nur vor Augen gehabt und dann dachte ich, wow, dass die Tochter das so offen gesagt hat, die war nicht gläubig, aber dass sie es so offen gesagt hat, sie hat wirklich gesagt, Vati, du hast mein Leben zerstört, weil die Beziehung, die du mit Mutti hattest, war für mich ein Vorbild. Das ist alles zerstört. Und vielleicht sind einige von euch von getrennten Beziehungen Ehen, aber jedes Mal, wenn sowas passiert, hat das einen Einfluss auf die nächste Generation. Das geht nicht an uns vorbei. Und manchmal ist es so schmerzhaft, wenn du es auch hörst, was die Kinder darüber sagen, die den Schaden miterleben. Zum Beispiel unsere Tochter, unsere älteste Tochter, wo deine Mutter sich von ihrem Mann distanziert hat, aber nicht getrennt hat am Ende, aber trotzdem distanziert hat, wo sie das gehört hat. Katrina, was hat sie gesagt?
Sie sagte, wird er auch ihr auseinanderleben? Ja. Sowas. Weil Kinder verstehen das so. Ja. Wenn es bei Oma und Opa passieren kann, könnte es auch bei euch passieren.
Ja. Und die haben gleich geschlussfolgert, werdet ihr euch auch trennen? Das ist wie,
Also wir hatten die Möglichkeit, in den Alltag darüber zu sprechen, wie würden uns nie trennen. Und wenn also Mutti und Vati Probleme miteinander haben, wir versuchen das immer biblisch zu lernen, also zu lösen.
Wir haben nicht
würden uns niemals trennen. Und, aber, aber Kinder fragen, sollte fragen.
Ja. Und das ist ja nicht so, dass wir sagen, wir haben keine Probleme. Darum ging das nicht. Es geht einfach darum, sind wir bereit, aufgrund auch von Gottes Maßstäben uns richtig zu verhalten. Wir machen ja biblische und Ehefamilienseelsorge auch. Und für mich, nie gibt es eine Beziehung, die unmöglich ist, wieder geheilt zu werden. Jede Beziehung kann wieder geheilt werden. Es ist eine Frage, sind die Ehepartner dazu bereit? Vertraut ihr Gott? Unterwerft ihr euch Gott? Was ist euch wichtiger? Eure eigenen Ziele oder Gottes Ziele? Und ja, das ist wichtig, dass man das auch in der Erziehung deutlich macht. Die Unsicherheit in dem Leben der Kinder ist riesig, wenn die Beziehung zwischen den Ehepartnern nicht gut ist. Und wenn man, also es ist auch sehr wichtig, wie man mit Sünde umgeht. Es ist auch sehr wichtig, wie man mit Problemen umgeht. Und es ist auch richtig, sehr wichtig, dass man sich liebevoll und gnädig behandelt. Epheser 4, vor uns 29, war einer unserer Maßstäbe, die wir zu Hause wahrhaben wollten. Wir haben das mit unseren Kindern durchgesprochen, wir haben das detailliert durchgesprochen und wir haben immer wieder darauf beruht, das steht, und ich kann euch das vor, 4, 29, eine bekannte Stelle, aber für die Leute, die in der Seelsorge tätig sind, aber Paulus sagt hier, kein schlechtes Wort soll aus eurem Munde kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörenden Gnade bringt. Und das haben wir unseren Kindern beigebracht. Es scheint schwer zu sein, aber wir haben das auswendig gelernt. Wir wollten einfach nur sagen, ihr sollt euch mit Worten nicht angreifen und wir auch nicht. Wir sollen immer an den anderen denken, wie wir ihm gnädig gegenüber treten sollen und auch nur das Notwendige sagen. Wir müssen nicht alles sagen. Ja, aber das ist doch wahr. Du musst nicht alles sagen. Du sagst das, was wirklich richtig ist und gnädig ist und ihnen hilft. Und das mussten wir unseren Kindern natürlich beibringen, aber auch uns selber beibringen. Tja, das ist so.
Bei uns in Natur ist nicht so, dass wir keine schlechten Wörter sagen. Das müssen wir üben und praktizieren und die Kinder auch korrigieren, wenn sie einfach verletzende Worte sagen.
Ja, also Epheser 5 ist ein Text, der für die Familie extrem wichtig ist. Und weitergehend bis in Kapitel 6, Vers 4 natürlich, wo es auch über die Erziehung der Kinder geht, also auch um die Unterordnung von Kindern und wie man sich als Vater und Mutter den Kindern gegenüber verhalten soll. Aber an erster Stelle ist einfach ganz deutlich gesagt, was die Rolle von Mann und Frau ist hier und welche Verantwortung die trägt. Der ganze Text ist ist im Grunde genommen eine biblische Perspektive über die Haushalterschaft einer Familie, wie das in der Familie aussehen soll. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, sagt Paulus hier, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frau ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig sei und tadellos sei. Ebenso ihr Männer verpflichtet ihr eigenen Frauen zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er hat ernährt sich und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Und dann geht es weiter in Vers 30, denn wir sind Glieder seines Leibes von einem Fleisch und von einem Gebein. Deshalb wird man, und dann geht das wieder auf die Verse zurück, die ich vorhin in 1. Mose 2 gelesen habe. Man wird seinen Vater und seine Mutter verlassen, sie werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau, so wie er sich selbst, die Frau, aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Und dann geht das weiter mit den Kindern. Punkt ist ganz deutlich hier. Jesus macht eine ganz klare Verbindung zwischen Gemeinde und Familie. Und wir sollen uns, es ist einfach erwartet, dass wir uns als Ehepaare so verhalten gegeneinander gegenüber, wie Christus sich, wie er mit der Gemeinde umgegangen ist. Und es wird einfach erwartet, dass ein Ehemann sich selbst aufopfert, bereit ist, für die Gemeinde oder für seine Frau zu sterben, wie Jesus sich aufgeopfert hat für die Gemeinde. Das hört sich jetzt wirklich extrem an, ne? Dass ein Mann bereit ist, sein Leben zu geben für seine Frau. Soweit hat Jesus sich hingegeben. Und das ist die Erwartung. Also wenn ein Mann sagt, das ist mir aber zu schwer, dann ist meine Antwort, du bist noch nicht gestorben, es kann nicht zu schwer sein. Du hast noch...
So schlimm ist das auch nicht.
Aber natürlich auf der anderen Seite, die Frauen sollen sich unter Christus, also unter den Mann unterordnen, wie Christus. Das bedeutet, ganz und gar hingegeben sein. Und das bedeutet natürlich, dass der Mann soll wie Christus sein und die Frau soll wie die Gemeinde sein. Richtig? Richtig? Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ja. Und ich habe darüber eine Ausarbeitung von 15, 20 Seiten für jeden von den Männern, für die Frauen. Wenn ihr das haben wollt, dann könnt ihr darüber sprechen. Weil das ist auch mit praktischen Anweisungen, was man alles machen kann, um seine Frau zu lieben, wie die Gemeinde geliebt. Und wie eine Frau ihren Ehemann zeigen kann, dass er sich unterordnet und ihm liebt, wie er sie Christus geliebt hat. Und der Aspekt ist extrem wichtig, weil natürlich auch in der Erziehung das ist das Bild, was die Kinder mitkriegen sollen. Die sollen das eben mitkriegen. Die sollen erleben, wie ein Mann sich aufopfern hingibt und Geduld, die Frucht des Geistes, seine Frau liebt. Und wenn ihr andere Stellen seht, wie zum Beispiel Titus 2, wie oft eine Frau beschrieben wird, als eine ältere Frau soll die jüngere Frau anleiten, ihre Kinder zu lieben und ihre Ehemänner zu lieben. Warum? Warum wird das gesagt? Warum wird angeordnet von Paulus? Und er schreibt Titus, dass die älteren Frauen, dass ein Ziel der älteren Frauen soll es sein, die jüngeren Frauen zu helfen, ihre Ehemänner und ihre Kinder zu lieben. Können die nicht von selber lieben? Warum müssen die älteren Frauen sich darum kümmern? Weil sie nicht liebenswert sind. Das sage ich jetzt ganz einfach mal. Oft sind Kinder, verhalten sich so ihren Müttern gegenüber, dass sie nicht wirklich liebenswert sind. Sie beschweren sich, sie nehmen alles, sie machen ihnen Probleme. Kleinkinder fängt das schon an, dass sie nur schreien, wenn sie essen wollen. Sie machen die Windeln dreckig und sie lassen ihre Mütter nicht schlafen und so weiter und so fort. Da kann man sehr schnell vergessen, dass man das Kind liebt. Und Ehemänner kommen nach Hause und oft sind sie auch nicht liebenswert. Sie verhalten sich nicht wie Christus den Frauen gegenüber. Und aus dem Grunde ist es klar, dass dass ältere Frauen die Erfahrung damit haben und das kennen und wissen, dass die Zeit vorübergeht, dass man Geduld und Liebe haben muss und Gott. Und man kommt durch die schweren Zeiten auch durch. Deshalb haben die denen wahrscheinlich auch ganz deutlich gesagt, dass ältere Frauen, jüngere Frauen beibringen sollen, Männer zu lieben und ihre Kinder zu lieben. Ja. Das wird einfach angenommen. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Nee? Okay, cool. So, wir arbeiten sehr gut zusammen.
Das ist sehr gut.
Ja. Verbindlichkeit in deiner biblischen Rolle, der Ehemann, dienender Leiter und liebender Lernender. Das ist auch ein Aspekt, der extrem wichtig ist. Dienender Leiter. Jemand, der ein Leiter ist, wird oft angenommen, dass wir die Rolle übernehmen, dass der Mann herrscht zu Hause. Und das ist genau das, was nicht sein soll. Ein Mann, ein Ehemann soll nicht zu Hause herrschen, auch ein Vater soll nicht zu Hause herrschen, sondern er soll seine Familie in Liebe anleiten und beispielhaft anleiten und die Frucht des Geistes dabei ausstrahlen. In Petrus 3, Vers 7 heißt das, lehrt uns ganz deutlich, dass ein Mann sensibel oder vorsichtig mit seiner Ehefrau umgehen soll. Und ihr könnt mal den Vers aufschreiben, das ist ein bekannter Vers. Ich benutze den sehr oft, habe auch schon einige einmal darüber gepredigt. Also 1. Petrus 3, Vers 7. Der ganze Text ist interessant, weil es geht auch da um die Frau. 6 Verse werden zur Frau geschrieben, einer zum Mann. Das ist auch interessant. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit euren Frauen als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erbe der Gnade des Lebens seid, damit euer Gebet nicht verhindert wird. Hier wird jetzt geht Petrus so weit und sagt, hey, wenn ihr nicht eure Frauen richtig behandelt, dann sagt Gott, hört er noch nicht mal euer Gebet. Er hört euch nicht mal, wenn ihr betet. Weil er interessiert sich nicht für den Mann, der seine Frau nicht mit Gnade und Liebe behandelt. Hört sich jetzt ein bisschen extrem an, aber das kann man mehr oder weniger so übersetzen. Man kann einfach sagen, Gott hört nicht. Und jeder von uns möchte gehört werden im Gebet. Wenn wir mit ihm Gott sprechen, möchte natürlich jeder erwartet, hey, Gott spricht, Gott hört uns. Aber er sagt, ich höre dich nicht. Wenn du weißt, wie du deine Frau behandelt sollst und du behandelst sie nicht so, dann sündigst du gegen mich. Dann sündigst du gegen die von Gott gewollte Beziehung und dann begreifst, dass du deine Frau richtig behandelst, werde ich dich nicht hören. Ich meine, das steht nicht genau da, so, aber es ist die Schlussfolgerung. Daher sagt er ja auch in Vers 7, damit euer Gebet nicht verhindert werde. Also er sagt, Gott erwartet Petrus in diesem Brief, erwartet, dass die Männer einsichtig mit ihren Frauen umgehen. Das bedeutet, dass sie Verständnis für sie haben, dass sie sie kennen und gut kennen und sie genauso behandeln als eine von Gott gegebene, eine von Gott begabte Person und begnadigte Person, genauso von Gott geschaffene Person. Und sie ist eine sensible Person, die er vorsichtig, mit der er verständnisvoll umgeht. Und wenn er das nicht tut, dann wird Gott noch nicht mal ihn hören. Und das ist die eine Seite, das ist eben die Seite der Männer. Die sollen also liebende Leiter sein, mit anderen Worten verständlich leiten. Und das geht jetzt natürlich nicht nur um die Frau, sondern es geht natürlich auch dann um Kinder im zweiten Schritt. Ähnlich ist es auch mit Epheser 6, Vers 4, wo erwartet wird, dass die Männer, Väter ihre Kinder nicht zum Zorn aufregen, würde ich sagen. Die Frauen auf der anderen Seite, die Frauen, die sollen ihre Ehre erweisen, Gehilfe und eine weise Hausfrau sein. Und da kann Shell was über sagen.
Du willst, dass ich was hier sage? Also.
Ja, also was ist weise Gehilfin, eine Ehefrau sein, die eine weise Gehilfin, weise Hausfrau sein, das ist natürlich Psalm 31 und andere Stellen sind Beispiel dafür und natürlich auch Epheser 5.
Ich habe mir nicht vorbereitet, hier was zu sagen.
Ich denke, das geht zurück, was ich vorhin sagen wollte, ist, dass wenn der Ehe nicht stimmt, dann ist es sehr schwierig, Kinder zu erziehen. Also, und das bedeutet, ich soll Respekt zeigen. Das steht hier, ich soll ihm unterordnen, Respekt. Ich soll diesen unvergänglichen Schmuck haben, was einen sanften und stillen Geist ist, bedeutet nicht, dass ich still und ganz leise sein, sondern dass ich einen stillen Geist zu haben, bedeutet, dass ich Gott wirklich in allen vertrauen kann. Das bedeutet, das ist das Gegenteil von aufgeregt sein wegen jeder Kleinigkeit, die passieren kann im Leben, ob das in Kindererziehung ist, ob das was mit Finanzen zu tun hat im Leben allgemein. So. Das ist ein sehr guter und wichtiger Abschnitt in der Bibel für uns als Ehefrauen.
Ja, sie ist natürlich auch dadurch ein Beispiel, wie sie sich ihr das hier heißt, eine Ehefrau, die eine Gehilfin, eine Hausfrau, sich unterordnet. In Epheser 5 wird das deutlich und in Sprüche 14, Vers 1, eine weise Frau baut ihr Haus, die Torheit reißt es mit eigenen Händen ein. Also es ist jemand, der umsichtig ist und da, es geht nicht so, dass der Mann alles entscheidet, alles macht. Darum geht es überhaupt nicht, dass wenn er als Leiter oder das Haupt gesehen wird in einer Ehe, sondern er wird gesehen, sie übernimmt Verantwortung für ihn im Haushalt und das ist, sie verbringt meistens, Cheryl hat die meiste Zeit mit unseren Kindern verbracht, bei Weitem. Ich bin immer viel unterwegs gewesen, aber hat auch viel Verantwortung, war natürlich zur Arbeit gegangen, wie es typisch ist, ein Mann geht, meistens ist er zwischen 8 und 10 Stunden pro Tag weg, wenn er irgendwo arbeitet. Und während der Zeit sind die Kinder entweder zu Hause oder sind in der Schule und kommen nach Hause. Und somit ist die, vertritt die Frau mehr oder weniger einfach die Leitung im Haus. Und sie, ihr Mann muss sich auf sie verlassen können. Und das habe ich absolut natürlich getan. Nicht, weil ich habe das nicht ignoriert, was zu Hause gelaufen ist. Manchmal rief meine Frau mich zwischendurch an und sagte, Herr Christian, wenn du nach Hause kommst, wir müssen einige Sachen besprechen mit den Kindern. Dann müssen wir Strümpfe stopfen gehen zusammen und wir müssen wirklich die Sachen, die kaputt gegangen sind, wieder in Ordnung bringen. Und dann haben die Kinder entweder wussten sie das schon und haben sich versucht, da irgendwie rauszukommen oder sie wussten es nicht und dann musste ich das in einer guten Art und Weise regeln, weil als Mann willst du ja auch nicht nach Hause kommen, als Vater willst du ja nicht nach Hause kommen und immer korrigieren. Aber das kann sein, dass das eine Zeit lang so läuft. Vor allen Dingen, wenn man Teenager hat und Jungs hat, die, nicht nur Jungs, aber auch gerade Jungs, die meinen, sie sind unverwüstlich und stärker als alle und wissen alles besser. Weil alles dreht sich im Universum um ihre Interessen, nicht um unsere Interessen. Das gab Zeiten, wo ich gedacht habe, hey, ist das jetzt die Zeit, wo ich jemanden rausschmeißen muss? Oder... Gnade walten lassen muss. Weißt du, wenn du sagst, bei uns im Haus wird das aber nicht gemacht und genau das wurde gemacht dann. Und wenn man das nicht gleich erfahren hat, dann hat man das von den anderen Kindern erfahren. Weißt du, der hat das. Und solche Sachen. Und Cheryl hat mir immer versucht, ich habe versucht, natürlich möchtest du als Vater nicht nach Hause kommen müssen und eben diese Art von Rolle einnehmen, aber gewisserweise ist das eine Zeit lang unsere Rolle. Wir müssen korrigieren. Wir wissen, dass die Kinder Sünder sind. Wir haben keine Engel geboren, wir haben Bengel geboren. Wir haben Kinder zur Welt gebracht, die das Potenzial haben, die Welt wenigstens zu Hause auf den Kopf zu stellen. Ja.
Ich denke, als Mutter, man möchte auch so viel wie möglich als Mutter klären mit den Kindern. Also auch wenn ich mehr mit den Kindern war als Christian. Es gibt ja auch Zeiten, wo ich denke, ich rede nicht von Kindern, die 2 und 3 sind, mehr Schulalterkinder. Wenn ich etwas mehrmals erwähnt haben und mehrmals korrigiert habe, dann hatte ich mal eine kleine Liste, die ich geführt habe und ich sagte, wenn das nochmal passiert, dann müssen wir das mit Vati besprechen, wenn er nach Hause kommt. Und das ist natürlich, man möchte nicht, dass wenn Vati nach Hause kommt und man Dinge wieder besprechen muss. Aber das ist ein Teil von, der ist der Leiter unserer Familie. Und wenn die Kinder sind nicht bereit, der Mutter zu unterordnen, dann mussten sie was mit Vati besprechen, wenn er nach Hause kommt. Aber ich habe versucht, das auch selber zu klären. Und dann habe ich das aufgeschrieben. Und wenn das aufgeschrieben war, dann musste besprochen worden. So. Und ich denke, das ist auch ein Schutz für ein Kind. Wenn das etwas ist, was ein Kind hilft, sich zu benehmen, dann das ist eine gute Sache. So. Das war unser Haushalt.
Ja, eigentlich müssen wir wieder eine Pause machen. Ich glaube, ich gehe noch 5 Minuten weiter und dann machen wir eine Pause bis 4:10. Ja, es ist einfach wichtig, war einfach für die Kinder zu verstehen, es gibt Grenzen und Wir sind eine Hausgemeinschaft. Wenn du 6 Leute im Haus hast, dann kann nicht einer das ganze Geschehen im Haus bestimmen. Durch sein Fehlverhalten und dadurch die anderen schädigen. Es ist immer schwer, wenn ich gesagt habe, wenn du das und das tust, dann darfst du nicht mit Eis essen kommen. Was bedeutet das dann? Bedeutet es, alle jetzt zu Hause bleiben oder er alleine zu Hause bleiben soll, wenn wir Eis essen gehen und das ganze Haus auf den Kopf stellt? Oder sollen wir ihn mitnehmen, er darf nur nicht mitessen? Also du musst echt aufpassen, was du für Strafen auferlegst, die du nachher selber bereust, dass du das gesagt hast, weil du derjenige bist, der bestraft wird, nicht das Kind. Für die ist es einfach nur vorübergehend und dann da musst du echt aufpassen, was du machst. Strafen sind immer zweideutig. Also es ist, und wir mussten korrigieren, das ist keine Frage gewesen. Wir hatten Kinder, die auch sehr aktiv waren. Wir haben uns sehr viel Zeit genommen, auch Sachen mit den Kindern zu machen, wo ich auch studiert habe, wenn ich nach Hause gekommen bin. Wir haben eine extra Rutsche und Schaukeln aufgebaut gehabt und da haben wir den Garten unter Wasser gesetzt, also auf die Rutsche Wasser unterlaufen lassen und dann in den Pool rein. Und also wir haben sehr viel mit den Kindern gemacht, damit die aktiv sind und Sachen machen könnten. Wenn über die Winterzeit zum Beispiel die Kinder die ganze Zeit im Haus waren, dann kommt es da schon mal zu Spannung. Und Cabin Fever. Hältst das zu Hause nicht mehr aus, du musst einfach raus. Und dann muss man die einfach gut anziehen, auf die Felder schicken, durch Matsch laufen lassen und Hauptsache, sie kriegen ihre Energie raus, bevor das zu Hause zu einem Stress-Desaster wird, weil das kann man absehen. Man muss auch als Eltern da verstehen, wie ein Kind ist und was für Energie da hat oder die hat und dementsprechend vorbeugend daran arbeiten. Ich sehe das jetzt gerade mit unseren Enkelkindern. Manchmal klopfe ich einfach an, soll ich mit denen spazieren gehen? Ja, dann geht man mit denen spazieren, weil die müssen einfach raus, auch wenn das schlechtes Wetter ist, das ist egal. Das ist, wenn die klein sind. Wenn die etwas älter sind, dann kommt das schon mal vor und Vati, kann ich deinen Wagen haben? Nee, das geht natürlich nicht, aber weil wir nur einen Wagen haben. Aber der Punkt ist, die Ansprüche sind dann etwas anders. Ist ja logischerweise so. Aber darüber können wir noch ein bisschen danach sprechen. Wichtig ist einfach, dass der Ehemann ein dienender Leiter, ein liebender Lernender ist, dass er also mit seiner Frau gut umgeht und dass die Frau dementsprechend auch entsprechend von ihrer Warte aus mit dem Mann ihn sich unterordnet in Liebe und Hingabe. Das hat einen Einfluss auf die Kinder. Und das bedeutet für den Mann natürlich, dass er auch die Rolle der Erziehung wahrnimmt und dass die Frau auch die Rolle wahrnimmt als Erzieherin sozusagen, während vor allen Dingen stellvertretend, solange der Mann nicht zu Hause ist. Okay, lass uns 15 Minuten Pause machen. Das sind kurze 45 Minuten, aber dann können wir weitermachen.